Heute sprechen wir mit Marc Melau. Er ist Marketing Advisor und Mentor im Gründwerk. Wir sprechen nicht nur über Marketingstrategien, sondern auch, wie er eigentlich zum Marketing gekommen ist. Zumindest vermuten wir das, dass er das der Grundstein war. Es wird er ganz am Anfang der Folge erzählen. Und wenn du schon immer wissen wolltest, was die drei wichtigsten Punkte sind, mit denen du starten solltest im Branding, dann bleib dran bis ganz zum Ende. Da gibt er nämlich die wichtigen Tipps. Und natürlich zwischendrin auch. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Marc.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Am Anfang stelle ich immer eine Frage allen, die ich interviewe, und zwar, was war dein erster Job und was hast du da gelernt? Es darf auch was sein während der Schulzeit oder während des Studiums oder auch der Job zu Beginn der Karriere.
Ja, ganz interessant. Also mein erster Job war tatsächlich eine Selbstständigkeit. Und zwar hatte ich damals die Idee, mein Vater hatte ein attraktives Fahrzeug und da habe ich gedacht, Mensch, das steht am Wochenende eigentlich nur rum. Das könnte man doch eigentlich vermieten für einen Chauffeurservice. Und habe mit einem Freund, der auch ein attraktives Auto hatte, dann gesagt, lass uns doch einen Chauffeurservice gründen. Das war noch Zeit, bevor es das sogenannte Desktop-Publishing gab. Das heißt, ich habe noch im Fotosatz damals eine Visitenkarte gesetzt und so eine kleine Anzeige, sage ich mal. Und mein Freund hatte eine Tankstelle. Und dort haben wir es ausgehangen. Perfekt. Und haben unser erstes Startup gehabt quasi. Und dann haben wir dann praktisch dafür geworben, dass wir Chauffeure für Hochzeiten sind. Mhm. Was habe ich daraus gelernt? Dass man, obwohl man ein gutes Produkt hat, also einen guten Service mit einem guten Produkt hinten dran, die Zielgruppe verstehen muss und auch schauen muss, wo sie genau sowas bucht. Und das war vielleicht nicht an der Tankstelle.
Okay, also ihr wart nicht so wahnsinnig erfolgreich damit,
ja,
oder?
Wir haben so ein, zwei Jobs gemacht und so. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es dann doch relativ viel aufwendig ist und dass es wirklich einer gezielten Bewerbung bedarf und nicht nur so ein Aushänger eines Plakats, um im richtigen Feld auch wahrgenommen zu werden. Also waren wahrscheinlich meine ersten Berührungen mit dem Thema Marketing.
Ich wollte gerade sagen, war das dann der Startschuss in deiner Marketingkarriere? Ja, interessant. Ja, du warst ja dann sehr lange im BMW-Konzern, warst sogar 8 Jahre lang bei Rolls-Royce, dort Marketingmanager und Director für Business Development. Warst in UK und hast dort natürlich Marketing rauf und runter gemacht, gerade auch für eine Luxusmarke wie Rolls-Royce. Und jetzt bist du ja selbstständig. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ich hatte viele Jahre Konzernkarriere, wobei ich eigentlich immer gewechselt habe. Also bei mir begann es eigentlich mit der Selbstständigkeit. Also nicht nur mit einem Chauffeurservice, sondern dann auch im Studium habe ich mich tatsächlich mit zwei Kommilitonen ausgegründet. Wir hatten dann eine eigene Designagentur. Ich habe Design studiert und haben dort parallel zum Studium schon Design Office aufgebaut. Das haben wir dann auch geführt bis zum Diplom und haben danach weitergearbeitet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich wollte eigentlich damals Industriedesign studieren, weil ich nach einer industriellen Relevanz gesucht habe. Also eher Large Scale und wollte dann in die Industrie, bin dann in die Automobilindustrie gegangen, habe dort über verschiedene Stationen, sowohl auf der Agentur als auch auf der Herstellerseite, verschiedenste Funktionen, Marketing, Design, Produktmanagement, das Mögliche gemacht. Aber nach der Karriere war es dann einfach so, dass man sich dann fragt, so wenn man die Karriereleiter so klettert, steht sie doch am richtigen Haus. Ja? Und eigentlich hatte ich immer vor, eigentlich unternehmerisch tätig zu sein. Ich habe mich auch immer selbst als Intrapreneur bezeichnet und hatte dann aber die Ambition, auch Entrepreneur zu werden. Und das war dann für mich eigentlich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen und mich in ein Startup sozusagen einzukaufen und das mit aufzubauen. Und daraus ist dann wiederum eine Selbstständigkeit entstanden und die führt jetzt dazu, dass ich jetzt mittlerweile zwei Beratungen habe.
Genau, du hilfst ja unter anderem auch Startups oder auch Unternehmen, die noch relativ jung sind, dabei, ihr Branding aufzubauen. Und das machst du ja auch als Mentor hier im Gründwerk. Was machst du denn mit denen als erstes, wenn du jetzt mit den Unternehmen sprichst? Also was fragst du da als erstes?
Oftmals ist es so, also die Unternehmen, die haben eine Fachdisziplin. Also in irgendeiner Sache sind sie sehr, sehr gut. Und dann häufig einfach überfordert mit all dem ganzen Rest. Wir haben das ja mal hier bei so einem Mentorentreffen im Gründwerk so beschrieben, dass wir wie eine Pizza. Und bei dieser Pizza beherrscht man eben so ein, zwei Slices ganz, ganz toll. Aber die anderen 8 Slices oder je nachdem, wie klein man die Pizza schneidet, die sind dann eben nicht so, was man in seinem Stärkenportfolio findet. Und dort treten genau die Mentoren ein. Marketing war so eine der Kerndisziplinen, dass die Leute sagen, wir haben eine gute Idee, aber wie bringe ich die eigentlich an den Markt? Und so kam ich eigentlich ans Gründwerk ran. Und wenn ich mit diesen Startups rede, dann ist es eigentlich so, dass wir erstmal versuchen rauszukriegen, wer ist überhaupt das Startup? Also für welche Werte stehen sie? Das nennt man in Markenbildung. Und wenn man das etwa rausgefunden hat, wer man ist und wo man hin will, dann lassen sich daraus eigentlich relativ logisch Strategien ableiten. Also was sind die Zielgruppen? Welche Kanäle verwende ich? Welche Inhalte muss ich produzieren? In welcher Frequenz mache ich das? Also dann kann man eigentlich daraus einen ganzen Mechanismus entwickeln. Und das ist eigentlich so im Groben das, was wir schrittweise dort machen.
Hilfst du auch dabei, das Produkt noch zu schärfen? Also ist das auch noch Bestandteil des
Gründwerks? Das ist in der Tat so. Ich habe also mit einigen Startups aus dem Gründwerk gearbeitet. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass die eine super Idee hatten. Und wie es oftmals bei Produktreifeprozessen ist, man fängt an einem Punkt an und merkt, das hat das Potenzial, liegt eigentlich wo ganz anders, wo man noch so eine Kurskorrektur vollzieht. Das kann sich zum Beispiel dadurch äußern, dass man vielleicht die Zielgruppe nochmal etwas spezifischer definiert und dann eher eine andere Zielgruppe nochmal orientiert. Also man nimmt die gleiche Plattform und richtet sie aber auf andere Bedürfnisse aus. Bei einem Produkt, was vielleicht nicht im Markt ankommt, kann man das Produkt optimieren. Also diese ganzen Sachen fallen sicherlich damit rein, ja. Sowohl Soft als auch Hardware.
Was ist das Allerwichtigste beim Branding?
Also es ist heute mit den Tools, die zur Verfügung stehen, relativ, und wenn man mit Leuten arbeitet, die wissen, von was sie sprechen, relativ machbar, sich eine Identität zu erarbeiten und sie dann eben auch auszuprägen, zum Beispiel dann über ein Corporate Design oder wie man sich auch mal darstellen möchte, auch über eine Kommunikationsstrategie. Was ich immer wieder feststelle, ist, wenn man es nicht mit der nötigen Konsequenz macht. Also wenn man diesen Prozess durchlaufen ist und dann das Ergebnis sozusagen in der Schublade versanden lässt. Und die erfolgreichen Beispiele sind immer die, wo der jeweilige Unternehmer dran geblieben ist und hat wirklich die Marke als Leitlinien für den Aufbau seines Geschäftsmodells verwendet. Also in der Theorie folgt ja praktisch die Markenstrategie der Unternehmensstrategie, aber die befruchten sich natürlich auch gegenseitig. Und diejenigen, die wirklich die Marke in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen und sie dann auch konsistent leben, sind eigentlich die, die dann am Ende des Tages am erfolgreichsten sind.
Ja, das ist auch eine Erkenntnis, die ich relativ schnell gewonnen habe. Je mehr man sich fokussiert auf ein Ziel, das ist ja genau, wenn man die Markenstrategie hat, desto erfolgreicher wird man damit auch. Wenn man so in allen Disziplinen unterwegs ist, dann fehlt einfach der Fokus und dadurch auch der Erfolg. Das ist auch das, was ich bei allen beobachte, die eben genauso, wie du sagst, fokussiert sind, ganz genau wissen, welche Produkte sie verkaufen, in welchem Markt, auf welche Zielgruppe zugeschnitten. Ja, ja, ja. Die sind halt relativ sicher erfolgreich, wenn es die richtige Kombination ist, natürlich.
Ja, genau.
Wie kriegt man das denn da aus?
Ja, es ist nochmal vielleicht eine Ergänzung dazu. Es hat auch sehr viel mit Disziplin zu tun. Und so eine Marke, die hilft natürlich nicht nur zu definieren, was man ist, sie hilft natürlich auch zu definieren, was man nicht ist. Und gerade in einem Startup, wo es oftmals auch darum geht, dann irgendwann das Konzept auch zu monetarisieren, sind so links und rechts der Straßenrand ist einfach so Verlockungen, die kann man auch Low-Hanging Fruits nennen, wo man sagt, oh, ein Freund von mir, der hat doch gesagt, ich kann doch dies und das machen, das mache ich jetzt einfach mal. Was aber gar nichts mit der Strategie zu tun hat, wo man eigentlich hin sollte. Und diesen Versuchungen zu widerstehen, das ist wieder konsequente Markenführung. Weil ich sage, ich finde es eine tolle Idee, aber es liegt nicht auf meiner Straße. Ja, und dann lässt man es einfach am Wegesrand liegen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man eben weiß, was man machen möchte, dass man aber auch ganz genau entscheiden kann, was man nicht machen möchte oder auch nicht machen sollte. Mhm. Und dann bleibst du auf diesem Kurs. Ja, das hilft der Fokussierung. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Genau, die zweite Frage. Das war, wie man eigentlich rausfindet, was die richtige Zielgruppe ist und wie das matcht. Also das Produkt, was man hat, wie kriegt man die Zielgruppe dafür raus?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Das klingt fast banal, aber wenn man mit Leuten arbeitet, dann wird nur eine Zielgruppe definiert. Also je nach Geschäftsfeld kann es eine ICP sein, also eine Ideal Customer Profile, was prima vielleicht eine Firma beschreibt, wenn es jetzt ein B2B, also ein Business-to-Business-Geschäft ist. Oder auch B2C, dass man dann eine Persona beschreibt und sagt, okay, ich habe in etwa ein Muster, wie diese Personen in der Regel aussehen, dass man mehr versteht, wie handelt die Person, in welchem Kontext befindet sich die Person, welche Werte verfolgt die Person, bin ich überhaupt relevant, habe ich dort überhaupt eine Chance, dort erfolgreich zu sein. Sowas hilft eigentlich ganz gut weiter, aber man kann sowas definieren, aber häufig wird vergessen, mit der Zielgruppe zu sprechen. Und das ist fast zu banal, aber ich habe das schon so oft erlebt, auf der Konzernebene, auf der Startup-Ebene, im eigenen Unternehmertum, ja, dass man dieses Potenzial oft ausklammert. Und es ist manchmal so einfach, seinen Kunden anzurufen und zu fragen, was hältst du denn davon? Was würdest du denn wünschen? Wie lautet eigentlich wirklich dein Bedürfnis? Ja? Wie kann ich dich über das Bedürfnis, was ich erfülle, weiter sozusagen befriedigen und dich loyal halten? Und dieser Dialog zwischen Kunde und Marke oder Kunde und Unternehmen, der ist weitläufig total unterschätzt. Und das ist für mich der beste Weg, sozusagen sein Zielpublikum ausfindig zu machen.
Was mache ich denn, wenn ich zwar schon das Produkt fertig designt habe, aber noch gar keine Kunden habe? Wie komme ich denn dann an die Persona?
Naja, das ist ganz interessant. Ne? Da gibt es natürlich unterschiedliche Fälle. Ich kann mich natürlich in einen Markt begeben, in dem es schon Konkurrenzprodukte gibt. Dann weiß ich ja, da ist schon ein Markt, also gibt es wahrscheinlich auch Platz für mich. Das ist dann vielleicht ein Verdrängungswettbewerb. Wenn ich vielleicht das bessere Produkt habe, kann ich auch erobern. Wenn ich aber ein Produkt habe, wo ich schon sehr viel investiert habe in der frühen Phase und das Produkt ist praktisch komplett marktreif und ich gehe dann rein und stelle dann erst im Dialog mit dem Kunden fest, ist eigentlich das falsche Produkt für den richtigen Kunden oder umgedreht, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja. Ich denke mal, der Kunde spielt im gesamten Prozess eine Rolle. Also in der Positionierung des Unternehmens, der Marke, in der Gestaltung des Produkts, der Dienstleistung und dann eben auch weiter im Lifecycle mit dem Kunden. Ja, also ich würde den Kunden eigentlich an jeder Phase des Prozesses eigentlich mit einbeziehen.
Und wenn man die Kunden noch nicht hat, spricht man einfach mit allen Leuten darüber, was man tut und holt man Feedback ein. Ne?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die dann sagen, das ist nicht ein Produkt für mich, dann kannst du ja schon mal ausschließen, dass das nicht deine Zielgruppe ist.
Genau.
Also es ist so wie dieser Spruch,
einfach.
You cannot not communicate. Also in dem Fall, wo du Dialog hast, wirst du in jedem Fall schlauer.
Ja.
Das ist vielleicht nicht immer das befriedigende Ergebnis, aber auch ein Fail ist ja eine gute Indikation, dass man einen anderen Weg einschlagen muss. Ja, also insofern, wenn man es nicht weiß, ist, glaube ich, auch gerade schwer, weil man vielleicht Produkte hat in Bereichen, wo man Pionier ist. Also ich kann mich nicht daran orientieren. Ich muss praktisch mit einem Best Guess gehen. Also ich habe eine Vermutung, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die ich entwickle, einen Bedarf hat, weil ich den persönlich sehe. Und wenn ich natürlich dann sehe, dass ich auch Leute habe, die den gleichen Bedarf haben, dann kann man ja auch mal einfach mit Freunden sprechen. Ja, so entstehen ja meistens auch dann Bedürfnisse, ja, dass man sagt, ich bin nicht alleine, sondern das haben mehrere. Und dass man dann eben das ein Stück weit validiert. Der Dialog steht dann voran und dann wird sich der Kunde schon finden.
Jetzt bist du ja viel auch im Luxusbereich unterwegs gewesen, mit Rolls-Royce und jetzt auch mit einer neuen Partnerschaft, die du auch im Luxusberatungsbereich machst, also Beratung von Luxusmarken.
Marken im Besonderen, ja, genau.
Wie unterscheidet sich das denn da, das Branding von den, kann man sagen, Normalo-Marken?
Das ist eigentlich, eine Marke ist eine Marke, weil das ist immer nur, hängt davon ab, wie klar sie positioniert ist. Auch eine Billigmarke ist gut positioniert. Wenn eine Marke gesagt, ich bin billig und verkaufe billig und die Leute wissen, aha, da gibt es billig, dann ist es ja okay. Also genauso funktioniert es mit dem Teuer. Das Problem ist vielleicht, dass man an Luxuskunden, weil deren Zeit so wertvoll ist, etwas weniger rankommt. Also wenn ich ein Standardprodukt habe, wenn ich es mal so nenne, habe ich wahrscheinlich sehr einfachen Zugang zum Kunden, weil der bewegt sich vielleicht beim Bekanntenkreis, der bewegt sich in meinem direkten Umfeld, den kann ich einfach an der Tankstelle fragen oder im Supermarkt oder je nachdem, wo ich eben tätig sein möchte. Beim Luxuskunden ist eben sehr speziell. Und der Luxuskunde ist aufgrund seiner Möglichkeit, eben so viele verschiedene Rollen anzunehmen, weil er eben die Möglichkeit hat, durch seinen finanziellen Hintergrund in verschiedene Rollen und Interessen zu schlüpfen, nicht so heterogen wie ein Standardkunde. Und da muss man eben diese Fragmentierung besser verstehen. Also man muss etwas genauer forschen und das kriegt man eben dann raus, wenn man da sich eben ein Netzwerk aufbaut und dann eben mit Insidern oder idealerweise mit den Kunden selbst redet, um diese Bedürfnisse, die oftmals dann durch die Preispositionierung auch viel, viel kleinere Zielgruppen haben, etwas spitzer zugeschnitten sind.
Mhm. Okay.
Ja. Aber vom Prinzip ist das Gleiche, es ist nur etwas aufwendiger.
Ja gut, dafür hat man dann im Zweifel später auch größere Margen.
Ganz genau.
Jetzt hast du ja auch noch ein eigenes Produkt, was du vertreibst.
Richtig.
Also da muss ich jetzt auch unbedingt drauf zu sprechen kommen. Und zwar, was ist denn das? Erzähl mal davon.
Ja, das ist eine Spirituose, ein Wodka. Und die nächste Frage wird sein, wie bist du zum Wodka gekommen? Ich kann natürlich nicht Luxus oder zumindest nicht Premium. Ja, also bedeutet, als die Idee tatsächlich von meinem Sohn geboren wurde, eine Wodka-Marke zu gründen und meine Frau und ich uns entschieden haben, das Unternehmen, unternehmerische Bedürfnisse unseres Sohnes mit zu unterstützen, dann haben wir dann gesagt, okay, wenn wir einen Wodka machen sollten, wie müsste der denn positioniert sein? Und da gab es für uns natürlich keine Kompromisse. Haben wir gesagt, wenn wir den machen, muss der besonders gut sein, der braucht eine hohe Qualität. Der braucht sehr besonders Design, dass er sich im Wettbewerb auch gut differenzieren kann. Und es muss natürlich eine begehrliche Marke sein, um auch tatsächlich das Preispremium zu realisieren. Da war sehr viel Vorarbeit von meinem Sohn drin, der wirklich auch sowohl am Design gearbeitet hat, auch an der Produktqualität, an den Prozessen. Du musst da eine Supply Chain aufbauen. Das ist ja viel zu tun, um so ein Produkt vom Markt zu bringen. Das haben wir dann aber als Familiencommitment gemacht. Wir hatten auch, das ist jetzt auch immer ein wichtiger Punkt, Startup ist auch immer sehr viel Team. Ja? Also hast du die Disziplin zusammen, wenn du natürlich im Gründerteam schon, sag mal, ein bisschen breiter aufgestellt bist und viele Disziplinen erfüllst, ist es ein bisschen einfacher, wenn alle gleich gepolt sind. Bei uns war es eben so, dass unser Sohn quasi aus der Zielgruppe kommt, die wir ansprechen wollen. Ich mit meinem Marketing- und Vertriebsverständnis natürlich diesen Bereich mit abdecken kann. Und meine Frau als Juristin sozusagen die ganzen juristischen Eckpfeiler geschaffen hat. Mhm. Und damit hat man schon einen ganz guten Teamfit, da kommt man schon sehr weit. Wenn man dann sozusagen die anderen Disziplinen, die notwendig sind, um ein Produkt vom Markt zu bringen, clever outzusourcen an Unternehmen, an Partner, die den gleichen Anspruch haben, dann kann man sowas eigentlich ganz solide aufbauen. Mittlerweile sind wir im dritten Jahr und es entwickelt sich eigentlich so stetig weiter. Das ist sehr schön zu sehen. Gehen wir davon aus, dass ein Markenaufbau, egal in welchem Bereich, so 4 bis 5 Jahre etwa dauert, ja, da sind wir noch on track. Freuen uns darüber, dass das Produkt eben von den vorhin genannten Seiten eigentlich auch sehr gut anerkannt wird. Also wir haben tatsächlich im ersten Jahr, als wir vom Markt waren, 22 den goldenen DLG-Preis gewonnen. Das ist praktisch ein Qualitätspreis, also im Bereich Bio-Wodka. Das war unser Anspruch, einen Bio-Wodka zu machen, weil wenn schon trinken, dann wenigstens hochqualitativ. Dann haben wir praktisch einen goldenen Preis gewonnen, der die Qualität auszeichnet. Im Jahr 2023 haben wir für unser besonderes Konzept, also das Designkonzept, die Flasche ist stapelbar und das ist eigentlich ein loyalitätsbildendes Instrument, dass wenn man schon auf einer Party den Wodka trinkt, dann bleibt man bei dem, sonst kann man praktisch die Skulpturen, die man mitbauen kann, nicht vollenden. Dafür haben wir einen Designpreis gewonnen, den Red Dot Award. Und dann ganz unverhofft haben wir tatsächlich jetzt 2024 wurden wir dem German Brand Award ausgezeichnet. Den haben wir dafür bekommen, als wir, und das hat jetzt auch wieder was mit Positionierung zu tun, wir haben gesagt, wenn wir in den Retail gehen, dann müssen wir ganz oben anfangen. Und dann haben wir gesagt, wo ist ganz oben? Ist das KDW, ja, also die sogenannte sechste Etage im KDW, da wo alle, sag ich mal, teuren Artikel sind, die der geneigte Konsument so kaufen möchte. Dort hatten wir 2 Wochen einen Pop-up und den haben wir auch sehr minimalistisch, aber sehr spektakulär auch ausgelegt. Und da wurden wir tatsächlich vom German Design Council nominiert. Die haben das gesehen und fanden das cool und da haben wir gesagt, oh, da scheinen wir nicht so falsch zu liegen. Und jetzt, wir wollten ursprünglich auf 2 Beinen stehen, also Design und Qualität, und jetzt stehen wir sogar auf 3 Beinen Marke.
Perfekt. Gibt es denn eigentlich auch im Oberpollinger dann?
Ja, das ist, wenn es jetzt nicht diesen Bauskandal gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich auch im Oberpollinger im Walsterhaus schon zugange. Aber ich glaube, die KDW-Gruppe hat gerade andere Probleme zu lösen. Aber das ist vielleicht eine Frage der Zeit. Also ich wünsche der KDW-Gruppe auf jeden Fall, dass sie da aus dieser Misere bald genesen und dass wir dann unsere Geschäfte wieder auch expandieren können.
Super. Ich hänge auf jeden Fall mal den Link zum Wodka in die Shownotes, damit jeder mal nachschauen kann.
Sehr gut, das wäre total nett. Ja. Lohnt sich, die Website zu besuchen. Also es ist, glaube ich, ein Beispiel für, dass man auch mit wenig Geld und einfach mit dem Enthusiasmus, aber mit einer professionellen Markenführung viel erreichen kann. Mhm. Das ist vielleicht auch so eine Anekdote. Ich werde häufig angesprochen, wenn Leute mich längere Zeit nicht gesehen haben und sagen so, oh Marc, super toll, was ihr mit dem Wodka macht. Wie groß ist denn eure Firma? Wie viele Angestellte habt ihr denn mittlerweile? Ja, ich sage, das ist eigentlich immer noch ein Familienunternehmen. Da sieht man eben, was ein professioneller Markenauftritt so alles bewirken kann. Das muss nicht immer bedeuten, dass es eine Riesenfirma ist. Es ist einfach nur, dass es einfach professionell aufgesetzt ist. Und das ist genau das, wo das Gespräch begonnen hat. Wenn du weißt, wo du stehst, kannst du auch ein kongruentes und konsistentes Markenbild aufbauen.
Absolut. Jetzt habe ich eben schon gesagt, du warst ja mit der ganzen Family über 8 Jahre, glaube ich, in UK.
Ja, 5,5 Jahre in UK und nochmal dann 3 Jahre in Deutschland. Ja.
Ja. Wie unterscheidet sich denn Markenbildung und Marketing in UK zu Deutschland? Also gibt es da einen Unterschied? Und läuft das irgendwie anders? Sind die Kunden anders?
Erstmal sind die Mitarbeiter anders. Mhm. Also wenn du in der deutschen Firma für deutsche Kunden arbeitest, dann kann man das relativ gut nachvollziehen. Wenn man in einer britischen Firma für einen globalen Kunden arbeitet, ist das natürlich ein bisschen anders. Also man muss das auch verstehen. Und das ist jetzt wieder die Spezifika im Luxusgeschäft. Ein Rolls-Royce-Kunde ist nicht zwingend ein Afrikaner, ein Amerikaner oder ein Chinese, sondern es sind Leute, die auf dem Globus zu Hause sind. Also die sind eigentlich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Also die haben auch nicht nur einen Wohnsitz. Also man muss allein schon vom Targeting den Kunden ganz anders bedienen, weil man ein bisschen verstehen muss, dass der Luxuskunde eigentlich im Grunde ein eigenes Kalenderjahr hat, das sehr stark durch Veranstaltungen geprägt ist, an denen er teilnimmt oder auf verschiedenen Kontinenten stattfindet. Auch das sind ja fast Community-Treffen, dass man sich zu verschiedenen Events wieder sieht. Und die finden eben überall statt. Also man muss deutlich globaler denken, einerseits was die Kundenansprache anbelangt, aber auch zu arbeiten. Also ich hatte ein sehr internationales Team. Also wir hatten dort Engländer, Iren, Türken, Griechen, Südafrikaner, Deutsche. Also es war wirklich sehr breit aufgestellt und Inder. Also dann sieht man auch, dass es wirklich auch kulturell, interkulturell eine ganz andere Herausforderung ist. Und das ist natürlich, wenn man aus einer deutschen Schule im weitesten Sinne kommt, also damit meine ich jetzt nicht, dass man von einer deutschen Schule irgendwie gegangen ist, ein Abitur oder sonst was gemacht hat, sondern dass man eine deutsche Ausbildung, ein deutsches Arbeitsleben genossen hat, was gewissen Kriterien entspricht, die übrigens in der Welt gar nicht so schlecht angesehen sind. Ja. Und dann aber mit anderen Kulturen zusammenarbeitet, die vielleicht nach anderen Prinzipien funktionieren, braucht man natürlich auch eine Form von Einfühlungsvermögen, vielleicht auch Empathie, diese Kulturen und diese Personen auch ernst zu nehmen und auch dort einen Weg zu finden, ja, interkulturell zu führen. Und das war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, aber ein tolles Lernfeld auch, ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe auch immer aus Deutschland heraus international gearbeitet, aber das ist nochmal was anderes als im Ausland mit internationalen Menschen zu arbeiten, ja.
Würde ich genauso unterstreichen. Ganz genau. Weil jetzt Rolls-Royce eben die Luxuskunden hat. Ist dir denn am Marketing sonst in UK was anderes aufgefallen als in Deutschland? Also läuft das irgendwie anders? Oder ist das inzwischen so globalisiert, dass es überall recht ähnlich läuft?
Das sind 2 Fragen in einer Frage. Beantworte ich erstmal den einen Teil. Ist das Luxus-Marketing anders, also in UK, also aus meiner Zeit in UK? Ja, weil ich natürlich, das gibt es eine ganz schöne Anekdote. Meine Eltern haben mich dann irgendwann gefragt, und so, wo kann ich denn eigentlich mal was sehen, was du so machst, so im Marketing? Und da sage ich, na, solange ihr das nicht seht, mache ich meinen Job ganz gut. Ja, weil meine Eltern sind nicht die Zielgruppe sind. Ganz genau. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viel Streuverluste hat, weil Luxushersteller im Allgemeinen natürlich mit weniger Geld oder Marketingbudgets arbeiten als Massenhersteller, verständlicherweise. Das heißt, man muss gezielter unterwegs sein. Und Luxusmarketing ist natürlich sehr stark personengetriebenes Marketing. Also man möchte persönliche Kontakte haben. Insofern ist es jetzt nicht so wahnsinnig der Bringer, da überall Anzeigen und Fernsehspots zu schalten. Sondern es geht eher darum, dass man auf den richtigen Events ist und die entsprechenden Neudeutsch-Experiences bietet, ja, die die Leute wirklich an die Marke binden. Also das unterscheidet sich schon fundamental zu einem Massenmarketing.
Also man muss das erlebbar machen.
Man muss die Marke erlebbar machen und auch tatsächlich bei Luxusprodukten, wo du ja das Preispremium eigentlich durch auch Qualität, Verarbeitung, Materialität und sowas erlangst, spürbar machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass man es wirklich auch anfassen kann. Das ist ja jetzt nicht ein vergleichbares Gut, was ich jetzt bei Amazon anschaue und entscheide mich jetzt fürs beste Rating, sondern das ist ja oft eine sehr emotionale Kaufentscheidung, das ist ja keine rationale Kaufentscheidung. Also das ist der wesentliche Unterschied, sage ich mal, in dem Bereich, wenn ich das jetzt kulturell auf die Luxuskultur beziehe. Die Werbung in England oder das Marketing in England ist schon fundamental anders. Und da beziehe ich mich jetzt auf die Sicht des Konsumenten in England. Also wenn ich in England Fernsehwerbung schaue, ja, das hat man damals noch gemacht, ja, dann ist es so, dass die Werbung natürlich einen ganz anderen Humor hat. Man spricht ja von dem britischen Humor. Das habe ich übrigens damals schon bei BMW kennengelernt, in der Zeit mit Mini. Wenn wir von den Engländern sozusagen die Kampagnen vorgeschlagen bekommen haben, das habe ich nie verstanden, arbeiten interessanterweise immer sehr gern mit Tieren. Also in so englischen Werbung kommen immer sehr viele Tiere vor. Fische, Hunde, Hamster, keine Ahnung. Also die haben irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist sehr tierbezogen. Und wenn man dann aber in England lebt, dann ist das nochmal stärker, weil dann eben noch mehr Unternehmen und Marken mit Tieren werben, ja. Oder auch eine andere Form von Humor haben, als wir jetzt in Deutschland haben. Und das ist auch wieder so eine kulturelle Eigenart. Aber auch deutlich emotionaler sind. Also was man heute so sieht an Weihnachtsspots, die jetzt so von deutschen, ja auch Supermarktketten oder sowas geschaltet werden, das hat man vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren schon alles in England gesehen. Also die wirklich verstanden haben, nicht über, hey, 3,99 zu Weihnachten, sondern wie fühlt sich das an, eine Familie glücklich zu machen? Und wie mache ich eine Werbung, die wirklich einem Tränen in die Augen treibt? Ja? Also wie kann ich auch Commodities so inszenieren, dass sie wirklich ins Herz treffen? Und das machen die Engländer deutlich besser als die Deutschen.
Ich glaube, ich habe mal irgendwann ein Beispiel gesehen, wenn du die Bohrmaschine verkaufen willst, dann musst du halt irgendwie den Prozess des Bildaufhängens, des Family-Bildaufhängens verkaufen, genau. Anstelle der Bohrmaschine an sich, wenn es jetzt das Massenprodukt ist für den normalen Haushalt. Weil das ist das, wofür der normale Haushalt eine Bohrmaschine braucht, um irgendwie ein Bild aufzuhängen oder irgendwas anzubringen an der Wand, was für die Familie spricht.
Ja. Richtig.
Also das Ganze zu emotionalisieren, ne? Damit es greifbar
Das Bedürfnis
wird.
Zu befriedigen und nicht das Produkt zu verkaufen. Ja?
Genau.
Und da bist du wieder auf der Kundenseite. Und das ist oftmals so, das merke ich tatsächlich auch, ob das jetzt bei den Startups oder bei Kunden, oftmals wird aus dem Produkt herausgedacht, auch weil man vielleicht jahrelang mit seinem Produkt erfolgreich war. Weil man erfolgreich ist, braucht man sich auch gar nicht so wahnsinnig um den Kunden kümmern. Aber der Kunde verändert sich heute schneller denn je. Dieser Geschwindigkeit muss man irgendwie standhalten. Und deswegen ist es eben sehr ratsam, auch regelmäßigen Austausch mit den Kunden zu haben. Ich habe tatsächlich mal, das ist jetzt gerade, weil viele Marken haben ja das Problem, dass sie auch ein bisschen aussterben. Ja, also das heißt, sie haben gerade auch bei Luxusmarken, die haben eine veraltete Klientel und müssen sich eben um neue, junge Zielgruppen kümmern. Aber wie kriegt man sowas hin? Ja, also da habe ich mal einen Vortrag gehört von einem sehr bekannten CEO aus der Uhrenindustrie, der damals ein Millennial Sounding Board eingeführt hat. Das fand ich so inspirierend, dass ich das auch bei uns danach gleich eingeführt habe. Also sich wirklich mal mit Millennials damals zu unterhalten, ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Aber zu sagen, was sagen die denn eigentlich zum Thema Luxus? Was für Empfindungen haben die dazu? Welche Begehrlichkeiten haben die? Stehen die überhaupt noch auf Autos? Ja, das sind oftmals, die Frage ist oftmals auch der Weg, hört sich jetzt fast ein bisschen platt an, zur Antwort. Aber man muss eben die richtigen Fragen stellen, man muss sie auch sehr tief stellen, dass man an die echten Bedürfnisse der Menschen rankommt.
Und noch dazu hat man so wahnsinnig viele Kanäle.
Genau.
Das finde ich auch immer erschreckend. Und da vielleicht auch die Frage dann an dich, was wären denn da so Tipps? Wie findet man denn die richtigen Kanäle, worüber man wirbt? Also früher war es Fernsehwerbung, jetzt haben wir zig Social-Media-Kanäle und unendliche Möglichkeiten im Internet und eigentlich die totale Informationsflut. Und es ist unheimlich schwer rauszustechen aus der Masse, weil es schon so viel Informationen gibt.
Ja, in der Tat. Also ich war noch nie ein Freund von dem, ja, es gab damals den Begriff 360-Grad-Marketing. Ne? Das heißt ja sozusagen, jeden Kanal bespielen. Ja? Das ist allein aus Marketingbudgetgründen gar nicht möglich. Also ich habe immer gesagt, 180 Grad richtig als als 360 halbherzig, weil du hast ja dann keine Effekte. Das hat natürlich sehr viel mit der Zielgruppe zu tun. Jetzt wiederhole ich mich. Wenn ich natürlich sehr nah mit der Zielgruppe bin, dann kann ich das idealerweise sogar beobachten, wo die sich aufhalten, wo die sich informieren. Also dass man natürlich mit der Bandbreite der Zielgruppen natürlich auch immer wieder neue Kanäle hat, die dazukommen, ist ja auch noch so ein Punkt, die man vielleicht auch ein bisschen oberflächlich vernachlässigt, weil man zum Beispiel sagt, ja, ich muss ja nicht ein TikTok sein, weil meine Zielgruppe ist ja irgendwie über 40. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sich das Suchverhalten ändert. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich hatte das gerade die letzten Tage mehrere Diskussionen dazu. Also wie wichtig sind so Kanäle wie zum Beispiel Snapchat oder TikTok? Nicht für Content, für Suche. Also wenn ich jetzt nach einem Restaurant schaue, dann hat man früher vielleicht gesagt, okay, da hole ich mir ein Guide Michelin. Dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, da schaut wer TripAdvisor. Und heute machen sich die Leute gar nicht mehr die Mühe. Die gehen gar nicht mehr ins Web, sondern die sind direkt auf ihren Social-Media-Kanälen. Und wenn man vielleicht so weitläufig sagen könnte, ja, also je teurer und je reifer die Marke, desto weniger sozusagen sind diese neuen Social-Media-Kanäle gefragt, würde ich das nochmal ganz deutlich hinterfragen und sagen, wie, und heute sind wir alle gewohnt zu suchen und zu finden, ja, Google wird es in Zukunft schwer haben, wenn ChatGPT weiter so Gas gibt, weil das Suchverhalten wird sich auf ChatGPT verlagern.
Absolut, ja. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, schon etwas, was sich langsam verlagert, dass man eben nicht mehr googelt, sondern ChatGPT befragt. Und wenn da Ergebnisse kommen, die irgendwo hinzeigen auf eine Marke, dann hat man auch schon gewonnen. Ne?
Das ist genau der Punkt. Und genauso verhält sich das aber auch mit diesen, und damit möchte ich gar nicht jetzt mit TikTok und Snapchat enden. Ja, da gibt es noch tausend andere, die viel nischiger sind. Und das ist ja diese altbekannte Longtail auch. Also die sind auch eben ganz spitz drin. Und das kann manchmal vielleicht total ratsam sein, in einem ganz spitzen Kanal den zu beherrschen. Also werden ja heute sogar Wahlen gewonnen. Ja. Und bedauerlicherweise. Ja. Und dort eben stark zu sein, als zu viel zu streuen. Ja. Aber das kann man nicht verallgemeinern, sondern das muss man wirklich am besten mit der Zielgruppe herausfinden.
Jetzt, das ist so eine Frage, die mich schon immer interessiert hat. Also ich bin im B2B-Umfeld unterwegs. Also logische Konsequenz wäre LinkedIn als meine Plattform, wo ich mich herumtreibe. Jetzt sind meine Kunden aber auch Privatpersonen und sind wahrscheinlich auch auf Instagram unterwegs. Ist das dann trotzdem eine Plattform oder ist das etwas, was ich dann einfach mal ausprobieren sollte? Oder ich meine, natürlich werden die privat auch auf Instagram scrollen und da irgendwie sich was anschauen und vielleicht fällt ihnen dann ja Content auf, der interessant ist und der ihnen dann einfällt, wenn sie eine Business-Anforderung haben.
Absolut. Also ich denke, die Kombinatorik, die du gerade nennst, ist ganz entscheidend. Also einfach nur rigoros zu sagen, ich bin B2B, deswegen bin ich bei LinkedIn, weil jeder Businesskunde ist am Ende des Tages auch ein privater Mensch. Und der hat auch Interessen. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, wo man den gut erwischt. Also wann hat er denn mal Aufmerksamkeit? Und wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht eine Chance, das hört sich jetzt fast absurd an, aber das ist eigentlich ein kleines Erfolgsrezept. Ich habe jetzt ein relevantes Thema, wo ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauche, was ich vielleicht auch interessant aufbereite. Und dann über Social Media, zum Beispiel in Sommerferien ausspiele, habe ich vielleicht eine Chance, den Privatmenschen hinter dem Kunden in einem ganz anderen Kontext zu erwischen und den für etwas aufmerksamer zu machen, während der vielleicht während seiner regulären Arbeitszeiten in den Nicht-Sommerpausen gar nicht empfänglich ist. Ich möchte etwas konkretisieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, was ja heute ein Riesenthema ist, das Thema Fachkräftemangel, ja, also jeder, der in der Führungsfunktion ist, der hat mit diesem Thema zu kämpfen. Und ich habe aber zum Beispiel ein Angebot, was dem Kunden, der dann im Urlaub ist, aber vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, oh, klappt meine Schichtplanung, sind genug Leute da, werden die Kunden wieder gut bedient? Und auf einmal hole ich den Interessant mit so einem Thema ab und er sagt so, oh, das ist interessant. Und da hat er vielleicht genau in dem Moment Zeit, drüber nachzudenken, dass man ihn über so einen Kanal aktiviert und dann aber wieder konvertiert auf einen anderen Kanal, wo es dann eben nochmal inhaltlich anders besprochen wird. Also das ist je nach Produkt und je nach Dienstleistung definitiv sinnvoll, diese Kanäle zu kombinieren.
Schade, jetzt habe ich gleich ein paar neue Aufgaben gewonnen. Sehr gut, vielen Dank. Aber jetzt nochmal wir wollen ja gerne Tipps an Gründer auch noch weitergeben. Du hast schon ganz viele gesagt. Vielleicht kannst du nochmal so die 3 wichtigsten Tipps, wenn man wirklich startet, ganz am Anfang steht. Was sollte man am Anfang machen, um ein Branding aufzubauen? Was sind die 3 wichtigsten Schritte, die man am Anfang tun sollte?
Immer davon ausgehen, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, dass der Gründer erstmal mit der Idee kommt und erstmal mit dem Produkt beginnt.
Ja, genau.
Und ich sage mal, Produkt und Dienstleistung ist für mich so ein bisschen das Gleiche, ja. Also in der Ausarbeitung nicht, aber vom Prinzip, dass man dann relativ schnell erstmal testet, ob man ein Product-Market-Fit hat. Also gibt es für den Produkt überhaupt ein Bedürfnis? Wenn ich das dann weiß, dann kannst du eben rangehen, wenn du dann die Marke aufbauen möchtest, dass du weißt, okay, ich weiß, was mein Produkt ist. Ich kenne deswegen meinen Wettbewerb oder vielleicht noch nicht existierenden Wettbewerb, wenn es eben was komplett Innovatives ist. Ich weiß, wer die Zielgruppe ist. Ich weiß, wer die Trends sind. Und wenn diese 3, also Wettbewerb, Zielgruppe und Trends, wenn diese Punkte sauber erfasst sind, dann habe ich eine gute Rahmenbedingung, in den Markenbildungsprozess zu gehen, zu definieren, wer ich eigentlich bin, nach welchen Maximen ich handle und daraus praktisch eine Strategie abzuleiten.
Sehr cool. Hätte ich das mal am Anfang gewusst. Aber das Schöne ist ja, dass du hier Mentor im Gründwerk bist und auch gelegentlich beim Freitagsfrühstück dabei bist. Übrigens Gründerfrühstück jeden Freitagmorgen um 9.30 Uhr hier im Gründwerk.
Da kann ich nur empfehlen, da bin ich auch regelmäßig, mit größeren Abstand, aber regelmäßig.
Genau, und da kommen einfach die zusammen, die da sind, die Startups, die gerade Zeit haben. Und wenn Mentoren dabei sind, und das ist häufig der Fall, dann gibt es manchmal so eine Art Grilling oder ja, Hot Seat. Oder Barbecue. Nicht im Essenssinne, sondern wirklich im, hey, was machst du eigentlich? Und dann steht man da und muss pitchen, was aber total wichtig ist, weil, ja. Weil man eigentlich Tag und Nacht pitchen sollte, wenn man gründet. Es hört sich am Anfang sehr anstrengend an und ist durchaus auch schweißtreibend am Anfang, aber das ist eine wunderbare Übung, weil hier ist ein Safe Space und hier kann man das ausprobieren und hier bekommt man vor allen Dingen Feedback, was man noch besser machen kann und so kann man wachsen und das ist halt das Tolle, dass wir auf so tolle Mentoren zurückgreifen können wie dich, Marc, die das dann möglich machen und die uns auch die richtigen Fragen stellen, damit wir damit einfach besser werden und klarer werden und unser Branding perfektionieren. Vielen herzlichen Dank dir. Schön, dass du da warst. Und wir werden bestimmt nochmal eine zweite Folge machen, wenn es nochmal tiefer geht.
Würde mich sehr freuen, ja, absolut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.